Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Dann mache ich gleich weiter und ich finde es sehr schön, diese Gelegenheit noch haben zu dürfen, noch einmal hier zu sein. Es ist immer so wunderbar, hier auch die Tage, jetzt diese Tage gewesen zu sein, aber auch in der Vergangenheit waren wir häufiger hier und es war immer ein herzliches Willkommen in diesem Haus mit diesen drei Schwestern, die eben diesen Betrieb hier auch geleitet haben, aber auch hinter den Kulissen natürlich viele Schwestern, die alles mitgemacht haben und mitmachen. Das ist wunderbar. Nun wird das alles auf den Kopf gedreht, also wir wissen nicht, wie das alles weitergeht hier, aber das herzlich Willkommen, das bleibt, habe ich so verstanden, und da freuen wir uns darüber. Also das geht nicht auf den Kopf. Herzlich willkommen auch zu diesem Gottesdienst, also zu diesem Thema Fall und Aufstieg, die Rehabilitierung der Mensch in Christus. Das ist eine krasse Aussage. Die Aussage hat Paulus in 2. Korinther 5, 17 gemacht. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Nun, diese Sichtweise für das Neue möchten wir entwickeln. Warum? Weil wir immer wieder auch festgestellt haben, dass Paulus dazu gesagt hat, dass wir nicht im Schauen, sondern im Glauben wandeln. Das heißt, diese Sicht für das Neue muss im Glauben aufgehen. Das müssen wir mit Glaubensaugen betrachten. Im Psalm 8, da wird wunderbar über die Schöpfung gedichtet. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dein Lob bereitet oder Macht gegründet. Um deine Bedrängen willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Wir haben diese wunderbare Schöpfung auch miteinander nochmals betrachtet und festgestellt, dass da schon die Engel dabei waren und jauchzten über diese wunderbare Schöpfung. Was ist der Mensch? Nun, das Wort Mensch ist hier das Wort Enosch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, Adam, dass du auf ihn achtest, dich um ihn kümmerst, das tust du, trotz allem. Nun, Enosch ist eine Bezeichnung für diese sündige, schwache, hinfällige, sterbliche Natur von uns Menschen nach dem Sündenfall. Adam ist zunächst mal derjenige, der aus der Erde von Gott gebildet wurde, also der geschaffene Mensch. Du hast ihn ein wenig, das heißt für kurze Zeit, niedriger gemacht als die Engel. Die Engel sind hier die Elohim. Wir haben noch festgestellt, dass das eigentlich mit Götter übersetzt werden sollte. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn, diesen Menschen, gekrönt. Und die Engel, oder einer auf jeden Fall und einige mit ihm, waren total eifersüchtig über diese Krönung, die auf den Menschen und letztlich auf die ganze Schöpfung von Gott gesetzt wurde. Nun, wir finden, dass Hebräer diesen Vers aufgreift und nun neutestamentlich neu Inhalt gibt. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Und hier ist das Wort Angelos. Da sind die Engel gemeint. Alles, was du seinen Füßen unterworfen, das ist eine Tatsache. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du seine Füße gelegt, unter seine Füße. Schafe und Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, das ist allgemein den Menschen unterordnet worden. Aber nun geht das hier eben weiter in Hebräer 2, Vers 8. Alles hast du seinen Füßen unterworfen, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen es doch nicht. Nun, diese ihm ist gedeutet auf Jesus, den wahren Menschen, den zweiten Adam oder den letzten. Nun finden wir hier eine Verschiebung. Er ist das allgemeine Mensch in seiner Herrschaftsposition über die Schöpfung angesprochen, aber er hat irgendwie versäumt. Aber der wahre, der zweite Adam, der hat's getan. Und es ist geschehen, aber wir sehen es noch nicht. Auch das ist alles im Glauben. Erst jetzt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und nun sehen wir, es geht um Jesus. Und in Hebräer 1, 13 heißt es dann, zu welchen von den Engeln aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deine Füße? Diese wartet hinfort, bis alle seine Feinde als Schemel seine Füße hingelegt werden. Nun, das ist die Sicht, die wir auch angesprochen haben in dem Seminar. Wir sagten, Gott, er wohnt im Himmel. Und wir haben gesagt, wir können vergleichsweise sagen, dass er eine fünfdimensionelle Welt für uns unvorstellbar bewohnt. Wir Menschen, wir wohnen in einer dreidimensionellen Welt. Und dazwischen gibt es eine vierdimensionelle Welt, die Welt der Geister, Dämonen und Götter, alles auch von Gott geschaffene Wesen. Nun hat Gott sich in Jesus zu uns begeben, nicht in diese Zwischenwelt. Und die Geister und die Dämonen möchten aber immer mehr Macht haben. Das tun sie spirituell gesehen, aber inzwischen auch immer mehr durch Technik, durch digitale Macht. Das sind Cyborgs, die eigentlich nur zweidimensionell sind, weil es da um digital 1 und 2 und 0 geht. Das ist alles untergeordnet. Aber Macht wird ausgeübt, diese Macht aber aus der unsichtbaren Welt wird eines Tages aufgerollt. Und das ist gewaltig. Und dann sehen wir, dass alles unter den Füßen von Jesus gelegt werden muss. Eine gewaltige Sache. Gott ist dabei, das zu tun. Noch bäumen sie sich auf. Aber eines Tages wird es deutlich, dass alles unter die Füße Jesu geordnet ist. Und da wird dann Jesus selbst konkret erscheinen. Wunderbar, wie es vorausgesagt ist. Und dann wird der Mensch ja entweder im Glauben, also der Mensch, der im Glauben gewandelt hat, zu ihm in diese Dimension kommen dürfen. Dass ein Teil der Menschen geht also hoch, aber ein Teil, die leider sich mit all dieser Macht, diese falsche Spiritualität, diese falsche Technik eingelassen und darin so gebunden ist, dass sie nicht mehr im Glauben wandelten oder auch nie darin gewandelt haben. Nun, das wird die Teilung sein. Das kommt also zu. Umso wie mehr müssen wir heute im Glauben aufschauen, auf ihn. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wie mächtig ist doch deine Offenbarung. Herr, du hast das alles vorausgesagt. Du sitzt jetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und du wartest, bis Gott alle Feinde unter den Schemel deiner Füße binden wird, setzen wird. Danke dafür. Wir warten mit dir und wir erwarten dein Wiederkommen. Wir erwarten, dass du dann, wenn du kommst, Gerechtigkeit auch in diese Welt wiederherrichten wirst. Aber bis dahin, Herr, gib uns Gnade, dass wir zum Glauben kommen oder auch im Glauben bleiben. Festige uns. Doch bitte, Herr Jesus Christus. Amen. Wir sind eingestiegen, ganz tief. Auch darin, wie der Anfang alles so schwer machte. Plan A wird doch gewesen, dass die Menschen ewig hätten leben können. Sie hätten von dem Baum des Lebens essen können und im Paradies wirklich weiterleben, aber sie fielen ab. Sie fielen in Ungehorsam und die Folgen waren desaströs. Da rief Jahwe Gott den Menschen und sprach: Wo bist du, Adam? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Nun, was ist das für eine Erkenntnis, dass er nackt sei? Furcht zunächst mal macht kraftlos und verschleiert. Verschleiert auch unser Bewusstsein. Nacktheit, oder das Wort kann auch Verletzlichkeit bedeuten, wird erst zu Qual durch Ungehorsam und Schuld. Und sie haben versucht, das alles zu verdecken. Da sprach Jahwe Gott: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Nun, diese Erkenntnis, diese Wirkung der sogenannten Erkenntnis, auch im Neuen Testament Gnosis genannt, nähert sich wohl an, aber ist nicht, wo es darum geht. Wir werden doch nicht durch Erkenntnis erlöst, sondern durch den Herrn Jesus selbst. Und da müssen wir uns auch immer wieder überwachen. Wir können noch so viel kennen, aber das erlöst uns nicht. Schon brauchen wir das richtige Wissen, die Weisheit von oben. Die kann uns nur Gott geben, durch sein Wort und gesegnet durch seinen Heiligen Geist. Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Nun, diese tiefe Neigung der Schuldverschiebung steckt doch ein wenig in uns allen. Also in mir schon. Also wenn was schief geht, dann denke ich sofort an meine Frau. Da sprach Jahwe Gott zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Nun, in ihr steckt diese Schuldverschiebung ja auch. Sie gibt es weiter. Da sprach Jahwe Gott zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Doch, und das müssen wir feststellen, gibt es ja auch Schuld. Und es geht auf Stufen der Schuld. Jahwe Gott sieht alles und sieht durchaus, dass die Schlange die größte Schuld hat. Und da wird nicht mehr gefragt, da wird einfach die Tatsache auf den Punkt gesetzt. Er wird sofort bestraft oder verflucht. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Nun, diese wird eben entsprechend nach dem Maß der Schuld bestraft. Und sagt Gott: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, du Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen, also den Samen, die aus der Schlange hervorgehen, und ihrem Samen. Wir müssen beachten, dass hier einfach, es ist nicht mehrere Samen, nur ein Same ist hier gemeint. Er, und damit diese Aussage er, das heißt diesen einen Samen ist ein Er, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Oder ich kann auch sagen, das Wort zermalmen steht hier. Also eine gute Nachricht, dass der größte Schuldige hier gestraft wird und den Kopf zertreten bekommt von einem Samen, von einer Frau. Und da wird Adam nicht erwähnt. Nur von Eva, sprich nur von Maria. Das ist eine Vorankündigung, ein sogenanntes Protevangelium. Pro ist ja vor, das heißt, hier ist ein Evangelium schon eingesetzt in diesem einen Wort, etwas, was dann später noch zur Klarheit gebracht werden musste. Aber das ist eine wunderbare Sache, dass Gott das von Anfang an angesagt hat. Nun befanden sich die Menschen zwar nicht mehr im Plan A, sondern ein Plan B. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit ist auch dabei, im Plan B noch immer seine Liebe und sein Rettungsbedürfnis zum Ausdruck zu bringen. Wunderbar. Und zu der Frau sprach Jahwe Gott: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das war offensichtlich in Anfang auch nicht gedacht, dass das wehtun würde. Und hier wird gesagt, das ist also eine Strafe für die Frau. Und zur Frau sprach er dann weiter: Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Das ist von Natur gegeben, weil sie als Gehilfin für Adam gemacht wurden, weil er so unbeholfen ist und gar nicht weiß, wie man Beziehung lebt. Da ist die Frau einfach besser. Und das bleibt so. Aber nun heißt es, aber er wird über dich herrschen. Eine furchtbare Sache, wobei sie doch besser ist, was Beziehung angeht. Und das ist wirklich so. Da will ich überhaupt nicht über diskutieren. Das ist einfach so. Und nun wird gesagt, als Teil der Strafe, er wird über dich herrschen. Es ist furchtbar für Eva. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht deinetwegen. Komisch, aber auch wieder unglaublich barmherzig, dass Gott den Fluch nicht auf Adam legt, sondern auf diesen Fluch ablenkt auf den Erdboden. Es ist doch wunderbar, wie Gott dabei bleibt, Adam und Eva zu lieben. Mit Mühe, aber es ist eine Strafe für den Mann. Sollst du davon, von dem verfluchten Erdboden, nähren, dein Leben lang? Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm, Adama, bist du, Adam, genommen. Das sind diese Wortspiele in Hebräischen. Wunderbar. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Eine schwierige Situation. Wir sehen diese unterschiedlichen Teile hier im Garten Eden, in den Erdboden, Adama, dann der Mensch, Adam, die Frau, Isha, und dann eben die Schlange, Nachash. Das sind die Opponenten im Garten Eden. Und nun wird gesagt, die Schlange wird verflucht, die Frau bestraft, der Mann, Adam, bestraft und der Erdboden verflucht. Sie lassen doch mal so sehen, wie die Situation ist, worin wir verkehren. Wir Männer und Frauen. Wir leben in einem Bereich, wo noch was möglich ist. Wären wir verflucht, wäre es unmöglich. Oh wei. Aber doch, was in Gnade. Nun, darüber wird letztendlich eben das Kreuz Christi platziert werden. Das ist das wahre Evangelium. So wunderbar. Und der Mensch Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Chava, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Nun, Chava bedeutet Leben. Adam übte zum ersten Mal nach dem Fall die Herrschaft aus, indem er sie benannte. Das war ein Ausdruck der Herrschaft. Das war von Gott ihm gegeben. Er soll herrschen über die Erde und in dem Sinne zunächst mal auch noch in Ordnung über Chava. Er glaubte an die Verheißung aus 1. Mose 3,15, dass auch aus Chava einer kommen wird, der dem Feind den Kopf zermalmen wird. Und er hat vielleicht gedacht, vielleicht kommt das Kind schon direkt von Chava. Aber da mussten sie noch ein bisschen warten. Da musste erstmal auch das Prophetische in dem Wort, sie wurde, also Mutter aller Lebendigen, das in Vergangenheit gestellt ist, aber dann prophetisch nach vorne schaut, dass sie von allen lebendigen Menschen Mutter wurde. Weil die Aufgabe, die Erde zu erfüllen, war noch in Kraft. Die war nicht ausgelöscht durch den Sündenfall. ist Mose 3, 21. Und Jahwe, Gott, machte Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und bekleidete sie. Nun, das sind ganz interessante Sachen. Wir haben es gestern schon angesprochen. Gott zu nahen braucht es dann eine angemessene Bedeckung. Nicht eben die paar Blätter, die sowieso verflucht wurden. Die von Menschen gemachte Bedeckung war nicht annehmbar vor Gott. Gott selbst sorgt nun für eine angemessene Bedeckung, diese verlangt nach Vergießen von Blut. Gottes Gnade sorgte dafür, dass sie noch vor der Vertreibung aus dem Garten bedeckt wurde. Interessant, diese Bedeckung war noch im Garten Eden, aber auch dort, vielleicht auch schon ein klein bisschen ein Brotevangelium, musste ein Schaf, ein Lamm oder was auch immer geschlachtet werden, damit sie diese Fellen von Gott bekommen konnte. Vielleicht auch schon ein Hinweis auf dieses, was dann Johannes der Täufer so klar erkannte. In Johannes 1, 29, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er hat es erkannt, durch seinen Tod wurde die Sünde der Welt hinweggenommen. Wie wunderbar ist das. Die tiefe Wahrheit der Schuldverschiebung fand hier einen Endpunkt. Wow, was eine Gnade. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Nicht durch mich. Adam konnte das nicht bewirken. Aber nun war was Neues. Christus in mir. Nun haben wir aber diese Situation, wo wir heute noch drin leben. Dieses Bestraftsein. Und das ist nicht leicht. Und wir müssen wissen, in welcher Spannung wir stehen. Einerseits ist es die Schlange, die von oben her uns spirituell versucht. Und da ist vor allen Dingen die Frau, die da gefährdet ist. Die ist offener. Wir lesen das gleich auch noch im Neuen Testament konkret. Adam, er bleibt von der Erde. Er ist manchmal so versunken in der Erde. Eben diesen Fluch drängt von unten an uns ran. Und wie es dann auch da heißt, dass Adam doch herrschen wird über Eva, über die Frau, so wird am Ende auch das Irdische in dem Antichristen sich so aufbäumen, dass alles andere auch an Spiritualität aufgelöst und gerichtet werden wird. Aber wir leben eben in dieser Realität. Nun ist das, was hier in unseren Gemeinden los ist, da wir doch zum Glauben gekommen, eine Ausrichtung auf etwas anderes als diese Welt haben. Die Gefahr der Versuchung eher die von oben, weil diese geistige Erlösung mies macht, aufmischt. Und da haben manche das so genannt, dass das Weibliche, diese Spiritualität, dieser sogenannte dritte Adam ist. Wobei der dritte Adam einerseits weiblich ist, eine Versuchlichkeit, alles in Richtung Gefühl, in Richtung, dass wir ihn sehen, dass wir ihn direkt hören und dass so eine sinnliche Beziehung zu Gott, zu Jesus stattfindet. Das ist eine Versuchung, denn das ist nicht Wandel im Glauben, sondern im Schauen. Das ist dieser dritte Adam weiblich, aber der dritte Adam männlich ist der Antichrist, der dann durch Technik, durch Macht die Herrschaft hier auf Erden aufrichten wird. Aber wir kommen zurück zu der Tatsache, dass Christus Jesus für das alles gestorben ist. Wir müssen uns ein Augenmerk darauf geben und uns aber auch in eine nüchterne Realität stellen, was ist nun Sache? Nun hieß es in der Strafe für die Frau, dass Gott ihr sagte, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist ein Totümer.
wobei doch Beziehung von Gott aus so wichtig ist. Nun, diese Aussage mag schon auch irgendwie im Kern, also diesen Kampf der Geschlechter, die auch da ist, die uns manchmal so mitspielt, so stark, dass es das auch gibt. Und das liegt ein Stück weit in diese Strafe. Nun gibt das Neue Testament an, wie wir damit eventuell umgehen können. Und das ist der Hammer. Also, ich erlaube aber, heißt es, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in die Stille halte, sagt Paulus. Sagt Paulus. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Ist das das Wort Gottes? Nun, Paulus begründet das so, denn er sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Der Blödmann macht aber mit. Aber gut, Gott bezeichnet, wo die Verführung hereinkommt. Pass mir auf. Eure Frauen, sagt Paulus, es ist Korinther 14, 34, sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Ein hartes Wort. Leben wir doch nicht in modernen Zeiten, wo die Frauen doch auch gebildet sind. Das war früher eben weniger der Fall. Das können wir doch nicht so stehen lassen. Das müssen wir doch heute anders deuten. Wobei Paulus uns auch so klar auf den Ursprung der Schöpfung, weil alles doch in Ordnung war, deutet. Sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und das Gesetz ist auch wiederum nicht nur die Regeln, die Gebote. Das Gesetz, das haben wir immer wieder auch gesagt, bedeutet auch die Ordnungen Gottes. Ja, wenn wir Gesetz hören, dann haben wir sofort so ein enges Gefühl. Aber hier sagt es die Ordnung Gottes, die Anordnung Gottes. So. Wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Boah, das sind heftige Worte. Die sind überhaupt nicht modern. Oder ist es von euch, ihr Frauen, das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? In Klammern, nein. Und die Realität ist, alle Autoren der Schrift sind Männer. Gott hat es so verordnet. Nicht, dass er keine Frau hätte nutzen können, aber er wollte es so. Das ist eine ganz andere Sache. Also es geht auch nicht darum, dass hier gesagt wird, dass die Frauen minderwertig sind. Nein, überhaupt nicht. Nochmals gesagt, sie sind, was Beziehung angeht, viel fähiger. Und das bleibt so. Und sie sollen damit ihren Männern auch helfen. Aber wenn diese Hilfe natürlich eine Bedrückung wird, dann wird der Mann nicht lernen. Der Mann ist doch immer so ein Bock. Die sagen, nein, so nicht. Ja, das muss schon so aussehen, wie wenn es von mir selbst kommt. Ja? Also, wir verstehen diese Mechanismen, die dahinter stecken. Ja? 1. Korinther 11, Vers 7, denn der Mann freilich soll das Haupt nicht verhüllen. Und nun werden hier Realitäten auch geistiger Art ausgesagt, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Aha, da sieht man nicht viel davon. Häufig, leider. Aber wir Männer oder ihr Männer, nehmt euch das mal zu Herzen. Das ist hier nicht gesagt, ihr müsst das sein, es wird einfach gesagt, ihr seid es. Nun nehmt das in Anspruch, das ist einfach, was hier steht. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Das kann nicht sein. Nein, wenn das so wäre, dann würde sie ganz untergehen. Ja? Das geht doch gar nicht. Aber wiederum von Gott so gesagt. Es ist nicht etwas, was man sein muss oder ausprobieren oder ausüben. Das ist einfach eine Tatsache. Und dann ist die Frage, sind wir bereit, uns in diese Tatsachen hineinzubegeben? Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und das war diese Geschichte mit der Rippe. Wir kennen die Geschichte. Also, dass eben Eva aus einer Rippe von Adam gemacht wurde, Nun, da können wir sagen, es ist alles symbolisch, muss man nicht so ernst nehmen, aber doch, es hat eine Aussage. Hat auch die Aussage, dass indem die Frau aus seiner Rippe genommen wurde, sie sofort in Beziehung zu ihm stand. Indem Adam von der Erde gemacht wurde, stand er andauernd in diese jetzt spannungsreiche Beziehung zu der Erde. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das heißt, sie sollte Gehilfin sein. Das ist positiv ausgesagt. Das ist vor dem Sündenfall. Ich will ihn eine Gehilfin schaffen, die zu ihm passt. Gehilfin wozu? Dass sie ihm lehrt, wie er Beziehung leben soll. Denn er hat es gar nicht geschnallt. Gott musste ihm sagen, es ist nicht gut, dass Adam allein ist. Er hat es nicht erkannt. Für ihn funktionierte alles bestens im Paradies. Er benannte die Tiere beim Namen. Alles funktionierte. Er erinnerte sich an allem. Der Computer stürzte nicht ab. Es ging alles in Ordnung. Aber er musste Beziehung lernen. Weil Gott sagt, es ist nicht gut, dass Adam allein ist. 1. Korinther 11, Vers 10 dann, darum soll die Frau, und dann ist eine ganz eigenartige Aussage, eine Macht auf dem Haupt haben. Und dann diese Aussage, um der Engel willen. Das heißt, hier wird dieser ganze Aspekt der Engel, der unsichtbaren Welt, die nach wie vor Realität ist, die unbemerkt einen unglaublichen Einfluss ausübt auf uns Menschen. Das ist einfach Fakt. Das merken wir nicht, wie sehr unsere Gedanken auch von einer anderen Welt regiert und bestimmt werden. Nun wird hier gesagt, weil Frauen für diese Welt, diese Engelwelt offener sind, von Natur aus intuitiver, sollen sie nun praktisch zum Ausdruck bringen, nein, meine Quelle soll nicht die Engel sein. Die leiten letztlich in die Irre. Ich sage bewusst, letztlich, wenn es sieht, zeitweise so aus, als wie wenn es sehr gut wirkt. Aber das ist eine Lüge, weil letztlich halten eben diese Engel uns fern von der Erlösung Gottes. Dennoch ist im Herrn, und nun kommt Paulus und bringt das schlicht auf den Punkt, weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Nun spricht hier auch schlicht die Tatsache an, dass auch die Männer von Frauen geboren sind. Wir alle sind von Frauen geboren. Das ist eine Realität dieser Welt. Aber die geistliche Realität deckt er auch auf. Und das ist durch diese Geschichte, dass eben die Frau aus dem Mann genommen wurde, deutlich gemacht. Wenn es aber, so sagt Paulus zum Schluss von diesem Abschnitt in 1. Korinther 11, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht in die Gemeinden Gottes. Diese Aussagen sind schon irgendwie sehr tiefgehend. Und wir haben dann darüber nachgedacht und auch Elke hat darüber nachgedacht. Sie kommt ja aus dieser Frauen-Emanzipationsbewegung und Esoterik und sie hat mit Engeln und so weiter ein Leben einrichten wollen, die sehr spirituell ist und hat eine Ausstrahlung entsprechend gehabt. Das wirkte alles. Aber als sie dann immer wieder auch diese Stelle ließ, dann merkte sie, hey, das ist in Ordnung, eine Anordnung Gottes. Und wir wissen, dass manche Gemeinden das so praktizieren, dass die Frauen dann beim Beten alles so schnell zum Tuch auftun. Also in Holland machen die Riesenhüte auf und so weiter in der Gemeinde. Also die Schwestern haben auch alles so ein Hütchen um. Das hat ja alles tatsächlich eine höhere Bedeutung. Ja? Dass wir diese spirituelle Bedeutung erkennen, da geht es doch drum. Und dann hat er gesagt, wenn das so ist, da muss ich einfach so eine Macht auf den Kopf tun. Halt mal hoch, Elke. Hä? muss ich beim Beten ein Tuch auf den Kopf tun. Und ich kann euch sagen, sie ist kein Duckemäuschen, ja? So, also das ist auch nicht gemeint, ja? Sie sagt schon ihre Meinung, also wenn ich in die Irre gehe, ja? Und ich sage euch, Unterordnung bedeutet, ihr Frauen nicht zu sagen. Ihr seid Gehilfinnen für den Männern. Die durchschauen manchmal ihre Sünde gar nicht. Und ihr habt es schon im Auge. Ihr seht es ganz scharf. Und natürlich ist das nicht angenehm, wenn für den Mann das zu hören. Und ihr müsst natürlich auch dafür sorgen, dass ihr eine richtige Art und Weise zum Ausdruck bringt. Ja? Dass es nicht ein Dauernörgelei wird. Das ist eben diese ganze Spannung, worin wir stehen. Aber es ist eine Realität, dass er mit dieser Macht oder auch dem Kopftuch, die damit einhergeht, das hier zum Ausdruck gebracht werden soll, dass um der Engel willen die Frauen sich bedecken. Das heißt, sie sagen, nein, nicht die Engel sollen mich noch weiter beeinflussen. Deswegen unterstelle ich mich meinem Mann, auch wenn er noch so ein Holzkopf ist, sehr schwer, aber das ist Gottes Ordnung. Und indem ich das mache, wird Gott mich in dieser Ordnung ungemein segnen. Kann ich euch sagen, das ist so. Das wird er tun. Vielleicht werdet ihr es nicht sofort merken oder spüren, aber im Laufe der Zeit wird es so deutlich werden. So ist das. Nun, das ist eben diese Sache, diese Geschichte. Jahwe Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Hier kann einfach nicht nur der dreieinige Gott gemeint sein. Hier ist unser einer, das sind auch die Engel, die Gutes und Böses erkennen, die Gemeinschaft mit Guten und Bösen hatten. Und nun, dass er nicht etwas in der Hand ausstrecke, auch noch zum Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, was ein gnädiges Angebot, denn das hätte sein können, dass nun Adam und Eva in ihrer Sündhaftigkeit hätten ewig gelebt. So ist das Herausscheuchen von den beiden ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Und nun kommen wir zum Letzten zu diesem Adam. Ist ein Vorbild des zukünftigen, des zweiten Adams, des Erlöses, der die Schlange den Kopf zermalmt. Römer 5, Vers 15, zweiter Teil, denn wenn durch die Übertretung des einen, eben den ersten Adam, die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, der zweite Adam, ist überströmenden Maß zu den vielen gekommen. Was für ein Vergleich. Hier wird der erste Adam klein, der zweite groß und dann versehen mit diesem mächtigen Begriff Gnade. Adam und wir allen, wie Evas, wir haben es nicht verdient, aber es ist Gnade. Also, wie nun durch die Übertretung des einen, des ersten Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, den zweiten Adam, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Also diese Gerechtigkeit kommt durch den zweiten Adam. Vers 19, Römer 5. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, des ersten Adams, die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, den zweiten Adam, die vielen zu Gerechten gemacht. Also der eine, der zweite Adam, war absolut gehorsam. Und nun kommen wir hinein in diese mächtige Sau, in dieses mächtiges Erlösungsangebot. Vers 22, 1. Korinther 15, gleich wie in Adam, 1. Adam, das heißt alle sterben, so werden auch in Christus, in den zweiten Adam, alle lebendig gemacht werden. Das heißt, sie werden alle wieder echtes, auch geistliches Leben haben. Sie werden es haben. durch ihn.
So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, eben der erste Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, 1. Korinther 15, 45. Der letzte Adam. Und nun wird der zweite der letzte genannt. Das heißt, der zweite kommt auch nach dem dritten. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, der zweite Adam ist der erste Christus. Und nun wird der letzte Adam, der kommt, nachdem der Antichrist, der sogenannte dritte Adam, der aber ein Fake-Adam ist, der ein Fake-Erlöser, ein Fake-Christus ist. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Da werden wir erweckt. Da werden wir geöffnet im Geist und erkennen und sehen, was wir jetzt nur im Glauben uns annähern und aneignen können. Wir können dieses Leben haben durch den letzten Adam. Was für ein gewaltiges Angebot. Das nun ist uns in Christus gegeben. Nochmals gesagt, wir warten, wir glauben, wir harren aus, wir widerstehen die Versuchungen, die von der Engelwelt kommen. Wir widerstehen die Versuchungen, ihr Männer, die aus der Erde uns immer wieder plagen und herunterziehen und zu Holzköpfe machen. Das ist eine Realität. Wir widerstehen. Wir müssen uns manchmal wirklich aufmachen. Ich kann euch sagen, wenn ich mich hinsetze, morgens zu beten, ich kann bald einschlafen. Es kommt so über mich. Wenn ich mich da hingebe, dann wird das Gebet nichts. Da muss ich mich zusammenraffen. Wenn ich in den Gottesdienst sitze, zuhören, dann wird es mir schwer. So ist es. Das sind Versuchungen. Da müssen wir widerstehen. Aber in der Kraft Christi. So dass wir dann den Zugang finden zu dem Baum des Lebens. Das ewige Leben in Anspruch nehmen können. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, was für ein unglaubliches Angebot, während wir doch nun wissen, wir leben alle im Plan B. Doch hast du noch immer nicht das letzte Wort gesprochen darüber und hast uns noch immer in Gelegenheit gestellt, dass wir zu dir kommen können, auch heute. Danke dafür. Herr, was für ein gewaltiges Angebot. Und nun wollen wir in den Schau miteinander festhalten. Bleiben. Aber auch in dem Wissen, dass wir Wartende sind, Harrende, Glaubende. Und nun bitten wir dich, Herr Jesus, dass du uns stärkst im Glauben. Und wir wollen so in diesem Gebet mitbeten, wie du es deiner Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe so in diesen Tagen immer wieder gedacht, Gott hat euch eine besondere Sicht auch geschenkt in sein Wort hinein, auch durch euren biografischen Hintergrund, wo einfach manche Zusammenhänge nochmal von einer ganz anderen Perspektive aus deutlich werden. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus euch weiter bewahrt, schützt und weiter segnet und zum Segen setzt. Ja, Sie sind alle ganz herzlich auch dann wieder eingeladen für den Gottesdienst am nächsten Sonntag. Und ich habe Martin gebeten, dass er zum Opfer noch was sagt. Wir möchten sehr gerne die Arbeit von Kamphäusens unterstützen und was sie heute einlegen, geben wir Kamphäusens mit.
Ja, vor gut 20 Jahren haben einige Freunde gesagt, können wir die auch Zeugnisarbeit, die ihr tut, nicht unterstützen, indem wir einen Verein gründen. Und dann haben wir gesagt, können wir machen. Und da ist diesem Verein, genannt Gateway e.V., bei herausgekommen. Gateway möchte ja natürlich auf Jesus, der Gate, ja, die Tür, den Way, den Weg hinweisen, aber auch sagen, es gibt andere Bereiche, andere Türen, andere Wege, die auch einen Einfluss haben und wir wollen unterscheiden. Das ist eigentlich das, was wir im Sinn haben. Nun, da halten wir Vorträge, gerade auch über die Hintergründe fernöstlicher Spiritualität und Esoterik, aber auch ganz normal, auch Bibelarbeiten, aber wir lassen, wie Schwester Magdalena das auch sagte, immer diese Spiritualität, auch die okkulte, esoterische Sicht ein bisschen mit einfließen, weil wir meinen, wenn man genauer schaut in die Bibel, dass diese viel mehr vorhanden ist, als wir westlich materialistisch ausgerichtete Menschen es so sehen. Wir lesen irgendwie mit einer Brille die Bibel und überlesen dadurch sehr viel. Nun, wir versuchen das deutlich zu machen, rüberzubringen. Ich war vor gut 3 Wochen war ich in Nepal. Das war das Land, wo ich vor 42 Jahren Buddhist wurde und ich durfte da Zeugnis geben an verschiedene kleine Gemeinden, die das inzwischen entstehen. Und das ist wunderbar zu sehen, dass auch in dieser fernöstlichen Welt es nun heute Gemeinden gibt, die wirklich von Hinduismus und Buddhismus nun Christen wurden. Willst du noch was sagen? Hä? Wann bin ich Christ geworden? Das war jetzt dann 7 Jahre danach. Ich war ja 7 Jahre, also das heißt, vor 35 Jahren bin ich Christ geworden. Ja? Das heißt, was ich jetzt heute erzähle, das hätte ich nicht auch gleich erzählen können, da braucht es noch eine ganz lange Zeiterklärung. Nun, dies ist im Verein, wir gehen umher und machen auch Missionseinsätze und wollen weiterhin auch dieses aufklären, was wir jetzt auch heute versucht haben zu tun. Nun, das dazu, dann können wir abschließen und ich denke, heute ist es ein Wunder, ich habe das fast noch nie geschafft, genau in der Zeit, also den Gottesdienst durchzuführen. Wunderbar, also, der Herr hat es geschenkt. Also stehen wir auf zum Segen. Oh, lieber himmlischer Vater, Gott des Himmels, Yahweh, Herr, segne uns und behüte uns. Und oh Gott, oh Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns. Und sei uns gnädig. O Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.